Für mich ist Frank Thelen, deswegen habe ich den Fonk tatsächlich auf meiner Beobachtungsliste, ein absolutes Beispiel dafür, was man an der Börse alles falsch machen kann. Ja? Also Frank Thelen bei René will Rendite zu Gast und hören wir doch mal an, was der Frank da zu sagen hat.
Das ist ja das Jahr der Technologieaktien. Nvidia und Co. treiben die Märkte auf immer neue Höchststände. Dein Fonds, der 10...
Macht ihr das auch? Also ich habe jetzt das Video hier auf 2.0 laufen. Ne? Machen bestimmt viele von euch auch. Also wenn es euch jetzt zu schnell ist, was er sagt, dann müsst ihr auf 0,5 gehen. Dann habt ihr wieder 1. Ich bleibe bei 2, okay?
XDNA, der hängt so ein bisschen hinterher seit Auflage. Ärgert dich das, dass das Thema jetzt groß wird und du das nicht abrufen kannst?
Absolut. Das ist gerade eine keine andere Situation für uns, weil, wie du gerade sagst, Tech an sich von außen läuft herausragend. Ja, und schaut man sich durch die großen Indizes an, Nasdaq und auch S&P 500, All-Time-Highs, läuft super. Wenn man aber dann ins Detail reinschaut, dann ist es eine historische Entwicklung.
Okay, schauen wir uns erstmal an, wie ist denn überhaupt der Frank, der 10x-DNA von Frank gelaufen? So, und das sehen wir hier. Also im September 21 an die Börse gekommen. Dann hat er noch 1-2 Monate gehabt, wo es nach oben ging. 3 Monate und dann, bums, ging es nach unten. Und wir können uns das ja hier schön anschauen. Und zwar, wenn wir hier mal auf Prozent gehen, dann sehen wir, seit Auflage ist der Fonds also 40% gefallen. Also wer am Anfang an hier reingegangen ist, der hat jetzt 40% weniger. Ne? Okay.
Wo ganz wenige Aktien, früher hat man mal gesagt, die großartigen 7, die sind schon gar nicht mehr, eigentlich kann man fast nur noch von Nvidia und Co. Sprechen, die ziehen die großen Indizes hoch, die haben eine so große Gewichtung in den Indizes, wie wir es historisch nie gesehen haben. Schauen wir auf andere breite Indizes von zum Beispiel Non-Profitable Tech oder auch alleine Small Mid-Cap, also jetzt, wenn man auf US schaut, in Russell 2000 oder andere Indizes, dann traden die, ja, sag ich mal, zumindest bei Multiples gesehen, an All-Time-Lows. Das heißt, wir haben
Also Non-Profitable nochmal. Also, nicht profitable Tech-Firmen traden an einem Low. Ja, das ist halt eigentlich normal, ne? Also wenn du nicht profitabel bist, dann bist du auch nicht hoch bewertet, wie auch. Ne? Okay, und er hat jetzt gerade noch gesagt, dass eigentlich alles nur, also es läuft eigentlich nur die Großen, das Kleine läuft nicht. Mal gucken, ob das stimmt. Also wir schauen uns mal an, vielleicht erstmal hier den Vergleich. Wir vergleichen das Ganze mal mit, einfach vielleicht mal dem Nasdaq. Ja, machen wir mal den Nasdaq rein. Und wir gehen auch mal hier auf eine prozentuale Darstellung. So, und da sehen wir, also seit Auflage, der Fonds von Frank Thelen 40% im Minus, die Nasdaq seit Auflage seines Fonds 34% im Plus, das sind 74% Unterschied. Jetzt hat er allerdings natürlich gesagt, hey, das ist ja jetzt zu verzerrt durch die Großen. Dann tauschen wir hier das mal aus und sagen, wir schauen uns mal an, wie ist denn die komplette Nasdaq gelaufen, also nicht nur die Top-Werte. Also tauschen wir das Ganze mal aus. Und zwar gibt es nämlich da auch einen Index, das ist der komplette Nasdaq. So, gucken wir uns den mal an. Also das ist der Nasdaq Composite. So, und auch da lassen Sie uns mal hier die Zahlen vergleichen. Und der ist also seit Auflage 24% gelaufen. Bedeutet also, wir haben hier einen Unterschied von 64%, was also der breite Markt besser gelaufen ist als der Fonds von Frank Thelen. Und jetzt kann man immer noch sagen, okay, die Großen sind zu stark gewichtet. Was wäre denn, wenn alle gleichgewichtet sind? Können wir auch schauen, denn es gibt auch gleichgewichtete Indizes. Also hauen wir den hier mal raus und vergleichen das Ganze mal mit dem Nasdaq Eagle Weight Index Found, also ein gleichgewichteter. So, und da sehen wir, der ist 12% gelaufen seit Auflage. Also egal, wie wir es drehen und wenden, der Fonds hat einfach furchtbar schlecht performt. Ne? Der Fonds hat einfach ganz, ganz schlecht performt. Und ja, das ist schon wirklich nicht sehr, sehr gut. Wir machen mal noch was Letztes. Und zwar, wir vergleichen mal, wie ist es denn gelaufen mit gegenüber dem ARK ETF von Kate hier. So, oh, das sieht auch nicht viel besser aus. Das sieht, glaube ich, noch schlechter aus. So, na und hier haben wir es doch. Ne? Also hier, also wer in Frank Thelen investiert hat seit der Auflage, der ist deutlich besser gelaufen als Katie Wood. Katie Wood hat 56% seit der Minus gemacht und er hat 40% Minus gemacht. Das ist doch schon mal ein super Ergebnis, wenn du also der Blinde oder den Einäugigen bist. So, wie geht's weiter?
eine ja, interessante Entwicklung im Markt, wo ganz wenige Tech-Aktien die großen Indizes antreiben und die kleineren Tech-Werte bisher von der Börse ignoriert werden. Und wir haben ganz klar die Entscheidung getroffen, unsere Strategie kommt aus dem Venture Capital, ist bei den kleineren, bei den mittleren Tech-Unternehmen, das heißt bei uns in den Portfolien.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich auch in früheren Videos immer schon mal gesagt habe. Seine Strategie kommt aus dem Venture Capital. Börse ist aber eben kein Venture Capital. Ja, also Venture Capital, ich investiere Invest, da geht auch ganz, ganz viel pleite und am Ende mache ich einen riesengroßen Reibach. Bei Börse ist da ein bisschen anders und vor allen Dingen Venture Capital nehme ich halt mein eigenes Geld, ne? Und nehme jetzt nicht irgendwie das Geld von irgendwelchen Kleinanlegern.
Gibt es kein Nvidia, gibt es kein Microsoft, gibt es kein Amazon. Und das kostet uns natürlich aktuell Performance. In die Zukunft betrachtet, glaube ich aber, dass das gerade ein wichtiger Baustein der Diversifikation für Portfolien sein kann, weil wir halt auch eben unser eigenes Research haben. Das heißt, wir sind anders als die anderen. Aktuell absolut haben wir noch nicht gut performt. Ich sehe aber, dass die Firmen in den Portfolien sich herausragend entwickeln. Und von daher glaube ich, haben wir letztes Jahr immerhin 33% geliefert. Das am Ende dieses Jahres.
Letztes Jahr hat er also 33% geliefert. Vergleichen wir auch das mal. Das heißt also, wenn wir uns mal anschauen, ist das gut, dass letztes Jahr 33% gewesen sind. Wir vergleichen das einfach mal. War also letztes Jahr gut. Wenn du in 2023 also 33% gemacht hast, gucken wir uns das mal an. So, also hier haben wir 2023. Nehmen wir hier die erste Woche. Und die lief dann hier bis in die letzte Dezemberwoche rein. So, und dann gucken wir mal. Also der Nasdaq hat letztes Jahr gemacht. Also du hast 33% in dem Frank-Thelen-Fonds gemacht oder 47% an der Nasdaq. Okay.
Dass wir auch eine gute Performance liefern können, aber aktuell noch enttäuschend, absolut.
Jetzt war der ja so ein bisschen angetreten mit dem Anspruch, die Perlen der Zukunft zu finden. Und wenn man das beobachtet hat, hat man den Eindruck, ihr habt das unheimlich technologisch betrachtet, ihr habt die Unternehmen auch tief analysiert, aber ihr habt euch auch in so ein paar Unternehmen verliebt. Und dann haben die Finanzkennzahlen nicht gestimmt. Habt ihr daraus Lehren gezogen? Ändert sich da jetzt was in der Fondsaufstellung?
Auf jeden Fall, weil verliebt, glaube ich, ist jetzt, sag ich mal, zu böse, aber wir haben auf jeden Fall sehr stark auf die Technologien, auf das Management geachtet und haben von der Finanzanalyse her einen gemacht, aber die waren nicht tiefgreifend. Das haben wir aber schon seit einiger Zeit geändert und haben dann schon kurz nach Start des Fonds ja einige CFAs an Bord geholt, also Finanzleute, und wir haben jetzt zu jedem Unternehmen ein eigenes DCF-Modell, also Discount Cashflow, das heißt, wir haben ganz klar auf die Finanzdaten im Blick. Wir haben auch.
Frage ich mich natürlich, wenn du einen Fonds auflegst und du bewirbst darum, dass Menschen in diesen Fonds investieren. Und nachdem du ihn dann aufgelegt hast, sagst du, oh, ich bräuchte vielleicht auch mal ein paar Leute, die das analysieren können. Wäre das nicht umgekehrt so der Weg? Also, dass man sagt, ich stelle erstmal ein paar Menschen ein, die Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert und lege dann einen Fonds auf, weil ich kann doch keinen Fonds auflegen, loslegen mit dem Geld irgendwie zu investieren, weiß gar nicht, wie es geht.
Auch, muss man ganz fairerweise sagen, einmal einen Fehler gemacht, dass wir einen Kredit, der dann an eine kleinere Position in unserem Portfolio gegeben wurde, da gewisse Parameter, die haben wir nicht sauber geprüft und dann musste das Unternehmen Chapter 11 anwenden. Das war einfach nicht gut für unser Team. Auch hier haben wir nachgelegt, indem wir genau mal gucken, was ist der Cashbestand und dann zum Beispiel auch durch KI und andere Tools dann sehr genau monitoren, was sind jetzt genau die Parameter dahinter bei den frühphasigen Unternehmen, sodass wir da besser aufgestellt sind. Natürlich werden wir nach wie vor Fehler machen, aber die Finanzkennzahlen sind seit einiger Zeit bei uns sehr klar im Blick, auch sehr wichtig.
Und guter Satz. Wir werden nach wie vor Fehler machen. Also das ist ein guter Satz, weil der stimmt. Und das hat nichts mit ihm zu tun, sondern das betrifft uns alle. Wir werden alle nach wie vor Fehler machen. Und jeder, der denkt, er ist komplett fehlerfrei, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also deswegen, guter Satz.
Deswegen konnten wir letztes Jahr schon die 33% Performance liefern.
Du bist ja auch mit eigenem Geld in diesen Fonds investiert. Also wieder.
Naja, nochmal, diese 33%. Ne? Also wenn der Markt 47 macht, du machst 33, dann es gibt diesen schönen Spruch, die Flut hebt alle Boote. Und dann kommt halt auch das mit.
Bei den mehreren XDNA-Fonds, muss man sagen, es gibt den großen Disruptive, es gibt einen ohne Krypto. Hast du irgendwann natürlich auch mal Angst um dein Geld bekommen?
Nein, weil ich ja die Unternehmen im Detail kenne, auch übrigens Freunde und auch meine Frau sind dort massiv investiert und ich habe keine Angst bekommen, weil es gibt Phasen, irrationalerweise, genauso auch im Venture Capital, wo sich die Entwicklung der Unternehmen nicht zum aktuellen Preis im Private Market oder halt im Aktienkurs widerspiegelt. Und wir sehen das zum Beispiel bei Palantir, das ist ein Unternehmen, was eine herausragende Softwareplattform gebaut hat, um Daten zusammenzuführen und zu managen und daraus dann KI-Modelle zu fahren. Und zwar ganz klar, dass Airbus und andere Unternehmen ohne Palantir wahrscheinlich einfach gar nicht überleben würden und wir sehen, welchen Wert das bringt. Trotzdem war die Aktie von 40, glaube ich, Dollar im Hoch auf 5 oder 6 Dollar ist sie gefallen. Das muss man sagen, ist der Markt irrational? Ich würde sagen, ja, aber heute steht sie wieder bei 25. Ohne dass ich wirklich fundamental etwas.
Schauen wir uns mal die Palantir an. So, ne? Also hier sieht man, kann man eigentlich sehr, sehr schön erkennen. Und ich weiß nicht, ja, wer mal das allererste Video gesehen hat von uns. Mit Frank Thelen haben wir damals ein Interview gemacht und da hat er ja auch gesagt, hey, alles das, was wir machen, das ist alles quasi so ein bisschen Zauberei. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich zeige euch eine ganz simple, einfache Sache. Okay, wir sind hier auf Wochenchart und jetzt machen wir einfach Folgendes. Und zwar sagen wir einfach, wir nehmen einen ganz, ganz simplen, wir nehmen einfach mal einen kleinen Durchschnitt. Hier. So. Und den stellen wir uns jetzt ein bisschen ein und sagen hier, diesen kleinen Durchschnitt auf Wochenbasis, den machen wir mal auf, komm, wir machen es ganz, ganz, ganz simpel. Wir machen den einfach auf 30, okay? So. Okay, und dann siehst du ganz einfach, in dieser Zeit durftest du die Aktie nicht kaufen und erst als sie hier drüber ging und dann hier ausgebrochen ist, ab hier war die Aktie wieder in Kauf. Ja, also wir können das hier mal umstellen auf logarithmisch. So, und da sehen wir, also hier, ungefähr ab hier war dann die Aktie wieder in Kauf, weil sie dann ihren Trend geändert hat, also bei 8 und jetzt ist sie bei 28 und so verdient man an der Börse Geld. Aber eben nicht, dass man sagt, ich bewerte irgendwie was, gehe hier rein, lass dann einfach mal laufen, Kopf in den Sand und dann ist es, dann wird es schon wieder.
Geändert hat. Das heißt, man konnte sowohl bei den 40, das war vor einiger Zeit, als bei den 5, 6 Dollar, haben wir jetzt keine total große Veränderung gesehen. Bei einem Biotech-Unternehmen kann es zum Beispiel sein, dass auf einmal der Durchbruch da ist und die klinische Zulassung. Dann verstehe ich, dass Aktien dann so springen. Aber gerade Palantir ist auch ein kleineres Unternehmen, aber es ist halt auch eben keines der großen, ganz großen, großartigen 7 Unternehmen.
Palantir ist ein kleineres Unternehmen. Naja, immerhin 62 Milliarden Marktkapitalisierung, also so klein ist das nicht. Ne? Also so klein ist das nicht. Mit 62 Milliarden, da gibt es viele, viele deutsche Firmen, auch im DAX, die deutlich, deutlich kleiner sind.
Sieht man, wie irrational der Markt preisen kann. Und deswegen, ich kann damit ruhig schlafen, habe natürlich auch den Luxus.
Das ist halt immer so dieser Punkt, den er immer wieder anführt, dass er immer wieder sagt, der Markt ist irrational. Also er hinterfragt halt nie, ist das, was wir machen, falsch, sondern er sagt immer, der Markt ist falsch. Aber wenn du erfolgreich an der Börse sein willst, dann musst du dir als allererstes immer eins sagen, der Markt ist nie falsch. Ja? Also wenn, dann kann ich eine falsche Meinung haben, dann kann ich was Falsches machen. Aber immer zu sagen, ich schiebe die Verantwortung weg und sage, ja, der Markt ist einfach, komm, wir machen es mal auf gut Deutsch, der Markt ist blöd, wir sind die Einzigen, die es checken und nur alle anderen haben es nicht gecheckt. Die ganzen großen Investoren, ne, die Goldmans, die JP Morgans dieser Welt, die haben es alle nicht gecheckt, weil das ist nämlich der Markt. Ne? Der Markt ist nicht die Kleinanleger, sondern das ist der Markt. Der ist irrational und vor allem, der ist schon seit Jahren irrational.
Dass das Geld, was bei uns investiert ist, langfristig angelegt ist. Das glaube ich, übrigens auch ganz wichtig für unsere Anleger, was wir auch immer betonen. Unser Fonds ist ein langfristiger Fonds. Das heißt, bitte niemals Geld bei uns in die Fonds investieren, wo man sagt, ich investiere im Sommer, damit ich im Weihnachten größere Geschenke kaufen kann. Das ist der absolut falsche Fonds dafür. Bitte, bitte nicht. Ist es eine kluge Ergänzung in jedem Portfolio?
Das muss ich mir nochmal anhören. Also, er sagt, okay, es ist ein langfristig, da gebe ich ihm recht, du musst immer langfristig an der Börse investieren. Aber jetzt nochmal, wie war denn Frank Thelen angetreten? Und man muss ihn ja immer nur an seinen eigenen Worten messen und man kann das ja immer alles, das ist ja das Schöne am Internet, man kann das ja immer alles nachvollziehen. Also, er hat auch damals gesagt, ich bringe meinen Fonds an den Markt und innerhalb von 3, 4 Jahren werden die Kunden ihr Geld verX-fachen. Ne? So, jetzt sind fast 3 Jahre vorbei, also jetzt noch 2 Monate, das sind 3 Jahre vorbei und also wenn ich 40% Minus habe, habe ich das Geld nicht verX-facht. Also du kannst es natürlich auch immer ein bisschen schönreden, ne? So nach dem Motto, ja, du musst noch lang genug dabei bleiben, ne? So.
Um auch eben unabhängig mal von Nvidia und Co. zu werden, auf jeden Fall, aber mit einem längeren Zeithorizont, deswegen können sowohl meine Frau als auch ich noch sehr gut schlafen.
Weil du gerade Palantir nanntest, man sieht, wenn man jetzt auf das Portfolio.
So, jetzt gibt es noch ganz, ganz viel in dem Interview, da will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Es gibt noch eine Sache, die ich ganz spannend finde, und zwar, also schaut euch das Interview an, hat bei René Will Rendite super gemacht und es ist wirklich interessant. Mir ist noch ein Punkt aufgefallen, und zwar hier, den nämlich.
Klingt aber so, du machst den Fonds auf jeden Fall weiter. Ja? Wird es dann noch mehr Unterfonds geben oder reicht das jetzt?
Nee, also das Research wird das gleiche bleiben. Wir haben ja Small Mid Cap, das ist das gleiche, nur ist zum Beispiel ein Palantir oder ein Tesla oder ein Baidu, also die paar großen Namen, die wir haben, die sind raus. Und dann wirklich nochmal zu sagen, jetzt gibt es quasi fast gar keine Überschneidungen mehr, was sehr sinnvoll sein kann zum S&P und 500 und Nasdaq und so weiter. Das ist nochmal, also Small Mid Cap. Und dann haben wir neu den Cleantech. Wir haben sogar so schon relativ viel Cleantech in unserem Fonds, aber das sind quasi 100% unseres Researches nur von Cleantech. Damit sind wir erstmal gut aufgestellt, aber mögen da weitere Fonds kommen, vielleicht. Mögen wir noch sehr coole neue Köpfe im Management bald begrüßen, vielleicht. Also we're just getting started und nur, weil wir jetzt auf der einen Seite diese Zinsentwicklung und diesen irrationalen Sell-Off von Small Mid-Cap gesehen haben.
So, und eins hat er jetzt tatsächlich gemacht, nämlich er hat schon was Neues in dem Fonds gemacht. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht so viel aufgefallen. Ist ein reiner Marketing-Schachzug und den können wir uns auch mal anschauen. So, und da sehen wir nämlich hier, dass der Frank benennt nämlich seine Fondsboutique um. Also, die heißt nämlich dann nicht mehr 10xDNA. Der Name war übrigens auch von Grant Cardone entliehen, ne? Sondern der heißt jetzt TEQ. So, TEQ. Und jetzt heißen die also alle, also auch aus dem 10xDNA wird jetzt der TEQ, Disruptive Technologies Fonds. Und hier übrigens auch nochmal schön, ne? Der im Februar 23, also jetzt schon anderthalb Jahr her, lancierte Small Cap von 10xDNA hat bisher Schwierigkeiten in der Kategorie Aktien global, belegte der Fonds über ein Jahr Platz 78 unter 79 Produkten mit einer Rendite von minus 11% bei einem Sektordurchschnitt von 13%. Ne? Also der Schnitt hat 13% gemacht, er hat minus 11 gemacht, ist der 78. von 79. Ne? Also wenn das dein Anspruch ist. Und ja, das finde ich schon sehr zweifelhaft. Ich will euch noch eine Sache zeigen. Und zwar, er hat in dem Interview erwähnt, er auch eine Aktie, und zwar die Lilium. Das ist ja auch eine Firma, wo er sagt, hey, die hat er ja mit Hilfe, die hat er mit an die Börse gebracht, ne? Und das stimmt, und die können wir uns hier mal anschauen. Das ist nämlich Lilium, das ist ein Flugtaxi, die sind aus München, und wenn man sich so ein bisschen umhört, dann stehen die kurz vor der Pleite, weil denen geht's Geld aus, ne? Denen geht ganz einfach das Geld aus, und wir können uns auch da mal hier die Entwicklung anschauen. Also die wurden über einen sogenannten SPAC-Deal an die Börse gebracht. Das war auch damals im Jahr 2021 so ziemlich der größte Betrug, den man machen konnte, dass man die ganzen Firmen in SPACs reingebracht hat, und dieser SPAC hat mittlerweile 90% an Wert verloren. Ne? So, natürlich kann das auch die ganz, ganz große Geschichte werden. Das wird die nächste Amazon. Wir fliegen demnächst alle in Lilium-Chats. Und wie gesagt, ja, da arbeiten, ich glaube, alleine in München 1000 Leute oder so. Aber der Aktienkurs verheißt da nicht viel Gutes. Ne? Muss man einfach so sagen. Der Aktienkurs verheißt da nicht viel Gutes. Und deswegen, wir hätten Frank Thelen übrigens sehr, sehr gerne für ein Interview angefragt. Mit uns spricht er auch nicht. Ne? Also er hat uns auf Instagram, hat er mich blockiert, und ich würde gerne mit ihm darüber sprechen, aber naja, mit uns redet er nicht. Also ich kann nur eins sagen, für mich ist Frank Thelen, deswegen habe ich den Fonds tatsächlich auf meiner Beobachtungsliste, ein absolutes Beispiel dafür, was man an der Börse alles falsch machen kann. Ne? Also man geht mit einer langfristigen Vision an die Börse, dann wird man plötzlich zum Trader, man erklärt alles, was nicht läuft, erklärt man dann immer mit, na, man muss nur langfristig dabei bleiben, und der Markt hat sowieso keine Ahnung, was er da gerade macht, das ist eine Fehlpreisung des Marktes und so weiter. Und all das sind ganz, ganz klar immer die Anzeichen von all denen, die als Privatanleger pleite gehen. Ne? Und das kannst du auch machen, wenn du ein Privatanleger bist, das finde ich vollkommen okay, finde ich absolut korrekt, aber wir können uns mal eins anschauen. Und das ist das, was mich nach wie vor so ein bisschen, ja, also gucken wir es hier mal hier einfach, 10xDNA, mal gucken, ob es den hier gibt, was mich immer noch so ein bisschen sehr, sehr stutzig macht, und zwar, mal gucken, ob wir das hier bei Finanzen finden, dieser Fonds hat eben nach wie vor 55 Millionen Euro unter Verwaltung, und das heißt, der hat einen Ausgabeaufschlag, der hat ein Total Expense Ratio von 1,95%. Das heißt, du verlangst fast 2% dafür, dass du das Geld der Anleger in so einer Zeit, wo es wirklich so simpel ist, Geld zu verdienen, dass du das Geld einfach vernichtet. Ne? Bei 50 Millionen ist es immer noch eine Million, die du dir im Jahr nimmst. Übrigens, da denken jetzt viele, da würde er viel daran verdienen. Ne? Ich behaupte nach wie vor, diese Fonds wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Weil mit einer Million kannst du eigentlich sowas nicht lange aufrechterhalten. Eine Million klingt viel, es sind aber auch eine Million, sind ja nur 85.000 im Monat, und dafür ein Team bezahlen, Research bezahlen, Wirtschaftsprüfer bezahlen, Fondsgesellschaft bezahlen und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese erste Umbenennung, das ist schon der Schritt in die richtige Richtung, nämlich, dass meine Idee aufgeht, nämlich, dass dieser Fonds irgendwann nicht mehr existiert. So, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und was haltet ihr davon? Und was kann man daraus lernen? Ne? Wir können auch mal, also, wie gesagt, er macht im Grunde alle Fehler, die ein Privatanleger machen kann. Und nochmal, ein Privatanleger darf das alles machen, wenn es sein eigenes Geld ist. Wenn du aber das Geld anderer Menschen verwaltest, dann hast du Verantwortung. Und dann kannst du dich nicht einfach hinstellen, kannst sagen, ja, es lief halt nicht so gut, du musst langfristig anlegen, ich kann gut dabei schlafen. Ja, du kannst gut dabei schlafen, deine Anleger bestimmt nicht. Und das finde ich schon, das zeigt so ein bisschen den Finanzstandort Deutschland. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin, und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken: Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können, und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.